Dann denke ich, ist Zeit zum Starten. Ja, guten Tag erstmal zur heutigen Vorlesung in der klinischen Chemie. Da haben wir jetzt ein Thema gewählt, was so ein bisschen für Sie wahrscheinlich noch ein bisschen früh ist, weil Sie die klinischen Vorlesungen sozusagen noch nicht zu diesem Themenkreis der rheumatischen Erkrankungen gehabt haben. Nichtsdestotrotz ist das ein Gebiet, wo die Labordiagnostik auch sehr hilfreich für den Kliniker sein kann, damit er die richtige Diagnose stellen kann und natürlich dann auch die Therapie. Jetzt will ich sozusagen ein bisschen als Labormediziner Ihnen klinische Bilder präsentieren, um auch Ihr Interesse für diese Fragestellung zu wecken. Rheuma hat viele Gesichter, soll heißen, es sind vielgestaltige Erkrankungserscheinungen möglich. Sehr häufig fallen unter dem Begriff Rheuma degenerative Erkrankungen, wie zum Beispiel jetzt hier dargestellt in so einer Fingerpolyarthrose, heberdensche Arthrose. Es ist also eine Gelenkverschleißerkrankung, wo es zu deutlich sichtbaren Auftreibungen in den Gelenken kommt. Oder hier im Bereich der Hüfte als Coxarthrose. Degenerative Erkrankungen sind insgesamt sehr, sehr häufig und machen eben Beschwerden, die man unter Rheuma zusammenfassen kann. In diesen weiteren Bildern wird abgehoben auf sogenannte weichteilrheumatische Erkrankungen. Im oberen Bild dargestellt eine Tendovaginitis, also eine Sehnenscheidenentzündung. Weichteilrheuma einfach deswegen, weil nicht primär der Knochen betroffen ist, sondern eben bindegewebige Strukturen, wie zum Beispiel eben auch die Sehnenscheiden. In dem unteren diffusen Bild ist sozusagen symbolisiert das Erscheinungsbild bei dieser Erkrankung, die man auch als generalisiertes Schmerzsyndrom Fibromyalgie bezeichnet. Sie sehen es vielleicht hier noch, die französischen Begriffe drauf: Fatigue, Müdigkeit, Depression und eben ein generalisierte Schmerzempfindung. Der gesamte Körper ist schmerzhaft. Auch relativ häufig. Hier muss man dazu sagen, dass die Diagnosefindung sehr schwer ist, weil es wenig Charakteristisches im Labor gibt. Eigentlich keine Zeichen, die im Labor verwertbar sind. Und auch der Radiologe zum Beispiel bei Untersuchung des Bewegungsapparats nichts findet. Hier in der rechten Bildseite dann dargestellt sind Erkrankungen, die auch zu Rheuma-Beschwerden führen, die aber eine ganz handfeste und umschreibbare Ursache haben können. Hier unten zum Beispiel wäre das ein destruierender tumoröser Prozess in der Wirbelsäule, der durch Druck auf die Spinalnerven natürlich auch entsprechende Schmerzsymptome machen kann. Oder hier oben im Bild dargestellt die Einblutung bei einem Hämophilie-Patienten ins Gelenk, eine Hämarthros, was dann zu einer Gelenkzerstörung langfristig führen kann. In diesem zweiten Bild, wo klinische Situationen zusammengefasst sind, da kommen wir jetzt auf Erkrankungen, bei denen Entzündungsprozesse wesentliches Charakteristikum der Erkrankung sind. Hier zum Beispiel dargestellt ein Endzustand bei einer älteren Patientin mit rheumatoider Arthritis. Diese Gelenke sind in ihrer Funktion nicht mehr zu gebrauchen. Selbst das alltägliche Leben wird dadurch extrem schwer. Sie sehen, dass durch die Inaktivität der Gelenke praktisch auch die Muskulatur völlig atrophisch ist. Sie sehen, dass es vor allem eine bilaterale Beteiligung gibt, also eine gespiegelte Beteiligung, das ist auch ganz typisch. Und Sie sehen so Auftreibungen hier, was Rheumaknoten darstellt. Das ist also eine entzündliche Form des Rheumas, die man heute als rheumatoide Arthritis, früher sagte man auch primär chronische Polyarthritis, PCP, bezeichnet. Ja, Rheuma, sehen Sie, können aber auch hier ganz andere Organsysteme als den Gelenkapparat im engeren Sinne betreffen. Hier zum Beispiel dargestellt vaskulitische Einblutung in der Haut. Weil sowas kann auftreten, zum Beispiel bei einer rheumatoiden Arthritis. Es kann aber auch bei primären Vaskulitiden auftreten, wie zum Beispiel der Morbus Wegener. Hier ist die Vaskulitis fortgeschritten. Sie sehen ja hier, dass es zu einem gangrenösen Prozess gekommen ist, also eine völlige Fehl- oder Mangeldurchblutung führt hier zum Absterben des Gewebes. Ja, und hier unten dann sehr wesentlich natürlich für den Internisten, der rheumatologische Patienten behandelt, wichtige Organmanifestationen hier bei der Lunge, beim Herzen, fibrinolyse Perikarditis und auch sehr häufig betroffen bei rheumatischen Systemerkrankungen, die Niere. So, kommen wir mal jetzt von diesen Überlegungen zu einer Konkretisierung. Was ist also Rheuma? Wir haben zunächst mal eine Symptomdiagnose. Das gemeinsame Kennzeichen der verschiedenen Rheumaformen ist der Schmerz im Bewegungsapparat und hinzutreten Funktionsstörungen des Bewegungsapparats und weitere organbezogene Symptome von den verschiedenen Endorganen, die betroffen sein können, Haut, Niere, Leber und so weiter. Insgesamt ist es so, dass es jetzt nichts ist, was Sie unter ferner Liefen verbuchen können, sondern sehr viele Patienten werden beim Allgemeinmediziner vorstellig mit rheumatischen Beschwerden. Und dann ist es natürlich die Aufgabe des Arztes, zu klären, in welche Richtung geht es. Ist es jetzt eine eher zündliche Form, ist es degeneratives Rheuma, ist es weichter Rheuma? Die Therapien werden sich natürlich entsprechend deutlich voneinander unterscheiden. Häufig handelt es sich jetzt um Erkrankungen, die auch eine erhebliche Morbiditätslast bedeuten, für den Patienten selbst natürlich, aber auch für das Gesundheitssystem. Die Patienten müssen lange krankgeschrieben werden. Es handelt sich bei den systemisch entzündlichen Rheumaerkrankungen auch um Prozesse, die eigentlich im klassischen Sinne nicht heilbar sind. Sie sind wohl steuerbar und der Entzündungsprozess ist langfristig auch gut zu modifizieren, aber die Patienten werden häufig für den Rest ihres Lebens damit zu tun haben. Ja, und das ist natürlich wichtig. Die Arztdiagnose des Rheumas ist wichtig für die Wahl der Therapie, die von der physikalischen Therapie reicht, bis hin zur Anwendung von Zytostatika, um das Immunsystem letztendlich stark zu supprimieren, um den autoaggressiven Prozess, der bei solchen Erkrankungen eine Rolle spielen kann, in den Griff zu kriegen. Hier sehen Sie jetzt nochmal in diesem Dia ein grobes Tortenmodell, wobei die Tortenstücke nicht sozusagen im Dreisatz zur Prävalenz dieser Erkrankungen sind. Sonst müsste man zum Beispiel dieses Tortenstück, entzündliche Erkrankungen, deutlich kleiner machen. Aber das wäre ein falscher Eindruck, rein von der Prävalenz auf die Bedeutung zu schließen. Denn gerade bei diesen Erkrankungen, bei den entzündlichen Erkrankungen, Rheumatoide Arthritis, Morbus Bechterew, systemischer Lupus, dort spielen sich wichtige Organmanifestationen ab, die den Patienten sogar ad exitum bringen können, wenn sie nicht beherrschbar sind. Sehr, sehr häufig, wie gesagt, die degenerativen Erkrankungen, Arthroseerkrankungen beispielsweise, leichter rheumatische Erkrankungen, auch sehr weit verbreitet. Und dann in einem kleineren Prozentsatz finden Sie eben diese sogenannten pararheumatischen Erkrankungen. Klassisches Beispiel wäre die Gicht, also eine primäre Störung des Harnsauerstoffwechsels, oder Schmerzen, die man bei Tumorerkrankungen hat. Ja, das Problem beim Feststellen der richtigen Rheumadiagnose ist eben, ich kann es häufig nicht im ersten Patientenkontakt genau festlegen. Es ist tatsächlich so, dass Sie sehen, dass es Monate bis sogar zu Jahren im Durchschnitt dauert, bis die richtige Diagnose gestellt werden kann. Fangen wir mal hier mit der Fibromyalgie an. Hatte ich schon gesagt, da gibt es kein Laborkorrelat und auch kein radiomorphologisches Korrelat. Das ist häufig nur eine Ausschlussdiagnose. Dann Morbus Bechterew. Wir gehen gleich auf die Erkrankung nochmal ein. Eine entzündliche Erkrankung, vor allem des axialen Skelettes. Es dauert im Durchschnitt hier über 6 Jahre, bis die Diagnose steht. Im Durchschnitt. Es gibt natürlich da Varianzen. Bei einer typischen Kollagenose wird im systemischen Lupus 2 Jahre und bei der rheumatoiden Arthritis knapp 1 Jahr, 9 Monate bis 1 Jahr. Die Daten sind zwar jetzt schon eine Dekade alt, aber an dem Grundmuster hat sich im Grunde nichts geändert. Was ist also jetzt die Aufgabe der Labordiagnostik? Das ist ja jetzt hier Gegenstand der Vorlesung. Der behandelnde Arzt soll unterstützt werden, erstmal in der Frühdiagnostik und in der Differentialdiagnostik. Die wichtigste Differentialdiagnose, die getroffen werden muss, ist es entzündlich bedingtes Rheuma oder nicht entzündliches Rheuma. Dann gilt es natürlich zu unterscheiden, auch wie die Entzündungsaktivität, wie stark die ausgeprägt ist, was natürlich auch ein Korrelat ist für den Krankheitsaktivitätsprozess. Dann muss der Therapieerfolg überwacht werden können. Natürlich macht man das nicht nur mit Laborparametern, aber eben auch. Und teilweise dienen bei der Diagnosefindung bestimmte Parameterkonstellationen, hohe Antikörperkonzentrationen zum Beispiel, dazu, dass man eine prognostische Abschätzung machen kann, wie wird denn wahrscheinlich bei so einem langwierigen Krankheitsprozess die Erkrankung verlaufen. Wird das eine sehr aggressive Erkrankung, die sehr schnell die Gelenke zerstört, oder eher ein günstigerer Verlauf sein? Teilweise kann die Labordiagnostik da auch beitragen. Ja, die Domäne der Labordiagnostik im Sinne positiver Befunde, die man aus dem Labor generieren kann, sind die systemischen entzündlichen Erkrankungen. Als da sind rheumatoide Arthritis, Kollagenoseerkrankung, Vaskulitiden als wichtige Erkrankungsgruppe und Spondylarthropathien. Was ist für die Labordiagnostik da besonders wichtig? Ich kann natürlich jetzt hier in so ein komplexes Feld von über 200 Erkrankungen jetzt nur sehr summarisch einführen. Wichtig ist, dass es eben ein Entzündungsprozess ist. Wodurch kommt Entzündung? Durch alles Mögliche. Infektion kann eine Ursache sein. Dann haben wir sogenannte reaktive Prozesse, getriggert durch eine Harnwegsinfektion zum Beispiel, Urogenitalinfektion. Und Sie haben hinterher eine Gelenkentzündung im Kniegelenk. Das wäre ein reaktiver Prozess durch Infektion. In vielen Fällen mutmaßt man aber nur über den Auslöser des Entzündungsprozesses, zum Beispiel durch Autoimmunprozesse. Also das Immunsystem des Menschen greift seine eigenen Zielstrukturen an. Diese Autoimmunprozesse werden wahrscheinlich getriggert durch eine genetische Prädisposition. Nicht jeder ist in gleicher Weise davon betroffen. Man weiß bei einer ganzen Reihe von Autoimmunerkrankungen, dass bestimmte HLA-Merkmale wichtig sind, ob so eine Erkrankung auftritt oder nicht. Das in der Diagnostik dann wichtige Beispiel ist das HLA-B27. Das ist also eine bestimmte HLA-B-Variante, die in der Bevölkerung ganz normal vorkommt, die aber dazu führt, dass die betroffenen Personen ein wesentlich höheres Risiko haben, diese Erkrankung Morbus Bechterew zu entwickeln. Ich zeige das gleich nochmal mit konkreteren Zahlen. Was ist denn jetzt sozusagen das Arsenal im Labor, also die Laborparameter, die man konkret abfragt? Zunächst mal das, was vielleicht Ihnen auch aus anderen Themen gerade her schon bekannt ist, die Entzündungsmarker, die sind sehr wichtig, die Blutsenkung, die Interpretation des Blutbildes inklusive Differentialblutbild, Serum-Eiweiß-Elektrophorese und das C-reaktive Protein. Damit kriege ich also ein Maß dafür, ob es ein Entzündungsprozess ist. Im Punkto Autoimmunität muss man sagen, pathophysiologisch handelt es sich häufig auch um zelluläre Autoimmunprozesse, also autoreaktive T-Zellen. Diese spielen allerdings, dieser Nachweis dieser autoreaktiven T-Zellen spielt in der praktischen Labordiagnostik derzeit noch keine Rolle. Was man gut nachweisen kann bei bestimmten Erkrankungen, sind humorale Autoimmunphänomene, also die Bestimmung von Autoantikörpern. Und das sind jetzt so ein paar Abkürzungen, die ich jetzt erläutern möchte. Wichtig ist zum Beispiel bei rheumatoiden Arthritis der Nachweis des Rheumafaktors, das ist ein Autoantikörper, oder von sogenannten ACPAs, Abkürzung für Antikörper gegen citrullinierte Protein-Peptid-Antigene. Das wird natürlich kein Mensch aussprechen, deswegen sagt man ACPA. ANAs sind antinukleäre Antikörper, wo also verschiedene Kernstrukturen erkannt werden von den Antikörpern. Antiphospholipid-Antikörper, Phospholipide kennen Sie von dem Gerinnungsprozess. Tatsächlich ist das, wenn Patienten Antiphospholipid-Antikörper haben, haben die eine Interferenz mit dem Gerinnungssystem und entwickeln zum Beispiel spontane arterielle Thrombosen. Oder Frauen können frühzeitig habituelle Aborte entwickeln. Und eine weitere Antikörpergruppe, die wichtig ist, sind die ANCAs. ANCAs steht für antineutrophile zytoplasmatische Antigene. Also Antikörper gegen neutrophile zytoplasmatische Antigene. Ich gehe gleich auf diese Antikörper bei den relevanten Krankheitsgruppen nochmal ein. Ja, dann gibt es hier im Weiteren zusätzliche Marker, die in der Diagnostik eine Rolle spielen. Sie kennen ja Grundmuster der Immunologie, die Antigenreaktion, die Antikörperreaktion mit dem korrespondierenden Antigen. Resultieren tut ein Immunkomplex. Und dieser Immunkomplex kann, wenn er sich im Gewebe ablagert, zu einer Aktivierung des Komplementsystems führen. Man kann aber im Labor, also durch die Bestimmung von wichtigen Komplementfaktoren, C3 und C4 sind das in der Praxis, ermitteln, ob es zu einer Immunkomplexbildung gekommen ist und damit dieser Komplementaktivierungsmechanismus eben stattgefunden hat. Dann sinken diese Spiegel entsprechend ab, im Sinne eines Verbrauchs. Bei den genetischen Markern, wir reden jetzt hier nur immer vom Praktischen, nicht was in der wissenschaftlichen Diskussion ist, da sind natürlich Pleiotrope, Gene sozusagen, auch in der Diskussion. In der Praxis, darüber reden wir, hat sich durchgesetzt, bei dem Morbus Bechterew das HLA-B27 zu bestimmen. Und dann in einzelnen Fällen gibt es auch noch die Möglichkeit, typischer Verdachtsfall, eine akute Entzündung des Großzehengrundgelenks, man nennt das Podagra beim akuten Gichtanfall, dann würde man, wenn es nicht eindeutig ist, wenn es eindeutig ist, kann man es klinisch diagnostizieren, wenn es nicht so eindeutig ist, kann man eben eine Synovia-Analyse machen, da guckt man im Labor nach der Leukozytenzahl im Gelenk und vor allen Dingen, ob diese Leukozyten Kristalle phagozytieren. Diese Kristalle werden von der Harnsäure gebildet. Wenn es eine Infektion als Trigger des rheumatischen Zündungsprozesses gibt, sind natürlich mikrobiologische Nachweismethoden gefragt. Also Keimnachweis indirekt über Antikörper oder direkt über Antigene oder auch heutzutage über PCR-Verfahren. Jetzt gehe ich im Weiteren noch mal ganz kurz auf diese Laborparameter ein und im späteren Teil der Vorlesung will ich Ihnen an prototypischen Erkrankungen, Rheumatoide Arthritis, SLE, Morbus Wegener und der Spondylarthritis Typ Morbus Bechterew zeigen, wie man die Labordiagnostik jetzt wirklich nutzbar machen kann. Kommen wir noch mal zu den Entzündungsparametern. Sie sehen es hier schon, die erhöhte Blutsenkung. Ja, was sagt die aus? Das sagt was aus, dass der Patient nicht gesund ist. So allgemein muss man es haben. Es ist ein völlig unspezifischer Suchtest. Eine BSG ist ja hoch. Wenn ich eine Infektion habe, wenn ich einen Autoimmunprozess habe, wie zum Beispiel bei einer rheumatischen Erkrankung, aber es kann auch beim Tumor stark erhöht sein oder wenn Sie eine Nekrose haben, also ein starker Herzinfarkt, der macht eben auch eine BSG-Erhöhung. Von daher völlig unterschiedliche Erkrankungen. Aber was ist zum Thema Sensitivität zu sagen? Kann ich bei einer normalen BSG eine rheumatische Erkrankung ausschließen, eine entzündlich-rheumatische Erkrankung? Die Antwort heißt nein. Bei bestimmten Erkrankungen habe ich eine sehr, sehr hohe Blutsenkung. Man spricht dann von der sogenannten Sturzsenkung. Ja, also wenn schon nach einer Stunde sozusagen die Erythrozyten maximal sedimentiert sind, dann könnte das ein Hinweis sein, in Verbindung mit klinischen Zeichen, auf eine Polymyalgia rheumatica. Häufig ältere Menschen betroffen, die haben dann so starke Schmerzen, dass sie sich nicht mehr anziehen können. Vor allen Dingen der Schultergürtel und der Beckengürtel. Diese Muskulatur ist dann sehr, sehr schwach. Kommen auch nicht mehr sozusagen raus aus dem Stuhl. Schmerzhaft, häufig eben mit sehr, sehr hohen BSG-Werten einhergehend. Aber, wie gesagt, die BSG muss nicht immer erhöht sein. Deswegen keine Ausschlussmöglichkeit. Ein weiteres Problem ist die Trägheit der BSG. Es dauert also Tage bis Wochen, bis eine deutliche Änderung der BSG eintritt. Dann kann der Entzündungsprozess längst schon wieder sozusagen normalisiert sein. Aber durch die beteiligten Faktoren, das sind jetzt Serum-Immunglobuline, die da eine Rolle spielen, die eine lange Halbwertszeit haben, ändert sich eben die BSG auch relativ träge. Und Sie sehen, dass es eben auch völlig andere Faktoren, wie zum Beispiel das Alter, Schwangerschaft, Anämie gibt, die die BSG erhöhen können. Oder eben bei diesen Varianten eben zu einer Erniedrigung führen können, trotz Vorliegen eines Entzündungsprozesses. Blutbildveränderung, ja, das Klassische ist die Leukozytose. Wir finden dann, wenn man sich das Blutbild genauer anguckt im DIF, eine reaktive Linksverschiebung. Das bedeutet, dass auch sehr junge Leukozytenvorformen wie Stäbe, Metamyelozyten, sogar Myelozyten sind möglich, im peripheren Blut nachweisbar sind durch eine Knochenmarkstimulation. Gleichzeitig findet dann häufig auch eine Thrombozytose statt, wird vielleicht viel Interleukin 6 gebildet, das stimuliert die Thrombopoese. Und wir kriegen eine Eisenverwertungsstörung, eine Eisenutilisationsstörung, das heißt, es resultiert dann eine Anämie. Das wäre das Typische. Und was jetzt hier in Blau steht, ist wieder das, was man auch im Kopf haben muss. Es gibt wieder Ausnahmen von der Regel. Und die Regelerhöhung trifft nicht zu, wenn ich jetzt zum Beispiel ein SLE habe. Der SLE ist geradezu gekennzeichnet, auch in aktiven Krankheitsphasen, dass er eine Leukopenie hat. Genauso wie das Sjögren-Syndrom oder das Felti-Syndrom, das eine Variante der Rheumatoidinarthritis darstellt. UAW steht für unerwünschte Arzneimittelwirkungen. Natürlich behandeln Sie die Patienten auch mit Substanzen wie zum Beispiel Methotrexat. Und das hat natürlich auch eine potenzielle knochenmarksschädigende Wirkung mit der Auswirkung, dass Sie wenig Leukos finden werden. Sollte man einfach berücksichtigen. Eiweißelektrophorese hier nur ganz kurz hingeworfen. Sie können über die Elektrophorese typische Veränderungen in der Proteinzusammenstellung des Serums sozusagen beobachten. Beim entzündlichen Prozess haben Sie ein negatives Akutphaseprotein, das Albumin. Das heißt, es wird hier entsprechend die Albuminfraktion erniedrigt sein und positiv bei einer Akutphase reagieren eben die Gammaglobuline. Und Sie sehen, dass das dann hier typische Muster gibt, die man in Elektrophorese detektieren kann. Eigentlich kann man das mit dem CRP, sage ich mal, noch vielleicht besser erfassen, ob diese Entzündung vorliegt. Hier kann man aber zusätzlich zum Beispiel sehen, wenn Sie einen M-Gradienten haben, ob es vielleicht ein Plasmozytom ist, was ja typischerweise auch Knochenschmerzen verursacht, was man hier als Ursache dann weiter eruieren kann. Gut, das C-reaktive Protein, das ist jetzt, sage ich mal, das diagnostisch wichtigste Zeichen im Labor für eine Akutphase. Vorteil gegenüber der BSG, die kurze Halbwertszeit, schnelle Reaktion, wenn der Entzündungsprozess abnimmt oder eben auch ansteigt. Zeitauflösung ist gut, aber auch hier, wie schon bei der BSG, klinische Unspezifität. Ein CRP sagt mir nicht, das ist jetzt Rheuma, sondern es zeigt mir nur an, dass ein Akutphasenprozess da ist. Hier jetzt auch wieder wichtige Rahmenbedingungen, die Sie noch berücksichtigen sollten. Bei einer rheumatoiden Arthritis, also einer typisch entzündlichen Gelenkerkrankung, kann das CRP in der Frühphase durchaus negativ sein. Sie haben also keine harte Negativselektion, wenn das CRP sozusagen nicht erhöht ist, dass Sie sagen können, ja, dann scheidet eine RA mit Sicherheit aus. Das ist nicht der Fall. Und dieser zweite Punkt ist ebenfalls sehr wichtig. Wenn Sie eine Kollagenose wie den SLE haben, dann kann die sehr aktiv sein, die Erkrankung. Das sehen Sie dann zum Beispiel an sehr niedrigen Komplementspiegeln, aber nicht am hohen CRP. Das CRP reagiert typischerweise durch ein anderes Zytokinmuster bei dieser Erkrankung nicht so, dass CRP typisch ansteigt. Wenn bei einem SLE-Patienten hohe CRP-Werte zu finden sind, dann ist das ein differenzialdiagnostisches Zeichen dafür, dass bei diesem Patienten jetzt eine interkurierende Infektion auftritt. CRP und SLE heißt, hohes CRP und SLE heißt Verdacht auf eine bakterielle Infektion, die natürlich häufiger bei solchen Patienten auftreten kann im Verlauf, weil die Patienten immunsupprimierend behandelt werden. So, jetzt komme ich im Rest der Vorlesung auf diese schon erwähnten prototypischen Erkrankungen für die entzündlichen Rheumaformen. Das erste ist deswegen die Rheumatoidarthritis, weil sie einfach so häufig ist. Da steht nämlich das Wesentliche, es ist eine Volkskrankheit. Man kann sagen, dass über alle Patientengruppen ca. 1% der Bevölkerung in ihrem Leben davon betroffen sind. Ist eine Erkrankung, die typischerweise zu einer Zerstörung, wenn es nicht behandelt wird, zu einer Zerstörung der Gelenke führt. Diese Zerstörung sieht man als Radiologe als sogenannte erosive Arthritis. Also die Gelenkstruktur der Knochen wird richtig durch den Entzündungsprozess zerstört. Das ist also ganz stark im Vordergrund, aber rheumatoide Arthritis ist nicht eine bloße Gelenkerkrankung. Es ist eine Systemerkrankung, deswegen sagen wir systemisch entzündliche Erkrankung. Es können durchaus innere Organe beteiligt sein, es kann das Auge beteiligt sein, es kann zu Hautveränderungen kommen, es können Sehnenscheidenentzündungen auftreten. Da sind mannigfaltige Manifestationen möglich. Der typische Verlauf ist chronisch, progredient. Häufig erst im mittleren oder höheren Lebensalter tritt das auf. Aber wenn man jünger ist, sage ich mal in der zweiten, dritten Lebensdekade, kann das durchaus auch schon starten. Es ist eine frauenprädominierte Erkrankung. Und ja, das muss man leider sagen, Ursache unbekannt. Also Hypothesen gibt es natürlich eine ganze Menge. Die will ich jetzt aber hier nicht aufführen, sondern ich würde einfach sagen, es ist unbekannt, man kann es eben auch nicht deswegen kausal behandeln, aber man kann die Symptome der Entzündung behandeln, und man kann das Immunsystem modulieren und dadurch kann man heutzutage auch sehr viel therapeutisch erreichen. Familiäre Häufung ist wie bei vielen Autoimmunerkrankungen auch hier nachzuweisen, bestimmte ALA-Merkmale, zum Beispiel das DR4, werden dort gehäuft angetroffen, aber das hat in der Routinediagnostik letztendlich keine Bedeutung. So, Sie sehen dann hier nochmal ein Bild hier vom American College of Rheumatology. Das sind das so Slides sozusagen als Musterbilder. Da sehen Sie sozusagen idealtypisch den Endzustand einer rheumatoiden Arthritis. Den will man unbedingt heute verhindern. Soweit darf es heute nicht mehr kommen. Das sind die alten Klassifikationskriterien, die man grundsätzlich angewendet hat, um Studien mit RA-Patienten zu machen und letztendlich homogene Krankheitsgruppen zu entwickeln. Typisch sind Morgensteifigkeit, die länger anhält als 60 Minuten. Symmetrische Beteiligung, das sehen Sie ja hier wunderbar, wie sich das dann gestalten kann. Hand- und Fingergelenke betroffen, es können aber auch völlig andere Gelenkregionen betroffen sein, zum Beispiel die HWS. Rheumaknoten, das sind hier diese Strukturen, die Sie hier Subkutangewebe bei den Patienten finden. Gelenknahe Osteoporose kann natürlich der Radiologe beurteilen und im Labor der Nachweis des Rheumafaktors. Für Frühdiagnostik ist das nicht geeignet. Dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Heute gilt der Grundsatz, so früh wie möglich hit hard and early. Heißt das so schön? Also man soll schnell nicht nur Symptomtherapie mit Voltaren machen, sondern eben eine gezielte biologische Therapie bzw. eine Disease-Modifying-Therapie machen, zum Beispiel mit Methotrexat heutzutage in erster Linie, um den Entzündungsprozess gar nicht so weit gedeihen zu lassen. Der Rheumafaktor ist, wie gesagt, ein Laborkriterium. Was ist der Rheumafaktor? Der Rheumafaktor ist ein Autoantikörper gegen körpereigenes Immunglobulin G. Dieser Autoantikörper hat selbst meist den Isotyp IgM. Das ist der typische Rheumafaktor, den man im Labor misst, über so eine Agglutinationstechnik. Man kann das natürlich auch quantitativ darstellen. Das wäre ja jetzt hier sozusagen ein qualitativer Test im Bild. Aber man kann das natürlich auch quantitativ über eine Nephelometrie messen. Es gibt allerdings auch Isotypen vom IgA und IgG-Typ, aber die werden nicht sehr häufig im Labor bestimmt, weil sie nicht so häufig vorkommen wie die IgM-Isotypen. Was ist also die klinische Relevanz für den Rheumafaktor? Erstmal, dass man ihn als diagnostischen Marker verwenden kann, soweit so gut. Es ist auch prognostisch bedeutsam, wenn ich sehr hohe Titer habe vom Rheumafaktor, spricht das dafür, dass die Erkrankung sehr schnell erosiv verlaufen wird, also sehr schnell die Gelenke zerstören wird. Hat sicherlich Bedeutung, um die Intensität und Dauer der Therapie zu planen. Es ist kein Marker für aktuelle Entzündung. Dafür haben wir das CRP und das BSG. Und hier wieder in Blau unterlegt die wichtige Aussage, rheumatoide Arthritis gibt es auch bereits im Pädiatriebereich, also Kleinkinder, vom Kleinkindalter hin bis zum Jugendlichen. Man fasst das jetzt gesamt zusammen unter dem Begriff juvenile Rheumatoidarthritis. Da haben sie in den meisten Fällen überhaupt gar keinen Rheumafaktor vorhanden. Also für die Patientengruppe heißt kein Rheumafaktor nicht, dass nicht ein juvenile RA vorliegen kann. Kommen wir hier mal zur Sicht jetzt auf Sensitivität und Spezifität beim Rheumafaktor. Dann sehen Sie hier unten in Rot dargestellt die echten Rheumakrankheiten. Und Sie sehen in Gelb Infektionserkrankungen, bei denen der Rheumafaktor ebenfalls anzutreffen ist. Und Sie sehen diese Säulen, hier ist die Sensitivität auf der X-Achse aufgetragen, die können unter Umständen sehr, sehr hoch sein. Das heißt, der Rheumafaktor ist auch nicht streng spezifisch für Rheumatoidarthritis. Das dürfen Sie auf keinen Fall so interpretieren, wenn der Rheumafaktor positiv ist. Je höher der Titer ist, umso wahrscheinlicher ist das tatsächlich mit einer Rheumatoidarthritis assoziiert. Aber es ist keineswegs eine absolute Assoziation. Sie sehen sogar bei älteren Gesunden gibt es in einem gewissen Prozentsatz Rheumafaktor. Also will heißen, neben diesem Laborkriterium brauche ich immer natürlich zusätzliche klinische Kriterien. Ja, man hat dann sehr intensiv in den letzten Jahren und Jahrzehnten geforscht nach weiteren Serummarkern, die die Diagnostik weiter verbessern können, die vor allen Dingen die Spezifität des RA-Nachweises erhöhen können. Und es ist fündig geworden bei dieser Gruppe von Antikörpern, die man nennt ACPA. ACPA heißt Antikörper gegen zyklische citrullinierte Peptide. Bestimmte Testformate gibt es, die diese Antigene zyklisieren. Das ist aber eine In-vitro-Zyklisierung. Dann haben Sie vielleicht schon mal gelegentlich gehört. Dann nennt man den Test Anti-CCP. Das ist also so eine spezielle Modifikation dieser Teste, die ACPAs nachweisen. Was bedeutet das jetzt eigentlich hier? Wie kommt es zu diesem Antigen? Diese Citrullinierung von Proteinen ist eigentlich ein physiologischer Prozess, der zum Beispiel Apoptose, ist ein völlig physiologischer, programmierter Zelltod, wenn Zellen altern, passiert. Da kommt es zu einer enzymatischen Deeminierung von Arginin in verschiedenen Zellproteinen und es entsteht eine neutrale Aminosäure L-Citrullin. Man spekuliert, dass dadurch die Tertiärstruktur der Proteine sich ändert, indem ich eine positive gegen eine neutrale Aminosäure austausche und in spezifisch reagiblen Patienten, die also eine bestimmte genetische Prädisposition jetzt in sich tragen, dies zu einer Autoantikörperproduktion führt. Also nicht die Citrullinierung ist der pathologische Prozess, der bei den RA-Patienten anders abläuft, sondern die Reaktion des Immunsystems auf citrullinierte Proteine. Hier hat man das zunächst früher in einem Immunfluorescenztestverfahren nachgewiesen. Das ist hier verhornendes Epithel aus dem Rattenösophagus, was eben einen hohen Anteil von Keratin enthält. Und das sind citrullinhaltige Antigene sozusagen, die hier dann durch die Inkubation mit Patientenserien dargestellt werden können. Heute geht man natürlich empfindlicher vor, indem man das mit Enzym-Immuno-Assays nachweist. Die klinische Relevanz für diese ACPAs ist jetzt, dass sie zwar nur eine vergleichbare Sensitivität zum Rheumafaktor haben, die Sensitivität ist ungefähr bei 70-80%, also wiederum auch die Aussage, kein Ausschluss der Erkrankung möglich, weil ein Fünftel der Patienten hat zu keinem Zeitpunkt in ihrem Leben diese Antikörper. Aber das Entscheidende ist jetzt, dass wir eine wesentlich höhere Spezifität haben, als das beim Rheumafaktor ist. Das heißt, der Test ist in der Regel auch nur bei RA-Patienten positiv. Unterschied zum Rheumafaktor. Frühdiagnostik, was ja so wichtig ist, damit man schon hit hard and early, also frühzeitig mit der Therapie starten kann, wird auch unterstützt durch diesen Marker. Sie sehen das bei einem Teil der Fälle, die noch keinen Rheumafaktor haben, der CCP-Antikörper oder ACPA-Antikörper schon positiv sein kann, man kommt also schneller zu einer Diagnosefindung. Die prognostische Relevanz ist ebenfalls hier gegeben. Auch hier gilt, hohe Antikörpertiter sprechen sehr dafür, dass es ein stark erosiver Verlauf ist, also wo die Gelenke schnell zerstört würden. Man ersetzt nicht den Rheumafaktor, man bestimmt das kombiniert mit dem Rheuma-Faktor und erhält dann eine positive und negative Vorhersage, die schärfer ist. Wenn beide Antikörper reagieren, dann habe ich eine ziemlich sichere serologische Konstellation für eine Rheumatoide Arthritis. Und wenn beide negativ sind, erhöht sich auch die Ausschlusswahrscheinlichkeit. So, und Sie sehen jetzt die aktuellen Kriterien nach dem American College of Rheumatology und der European League Against Rheumatism, EULA genannt. Da sehen Sie sozusagen jetzt hier den Kriterienkatalog, der für eine Klassifikation Rheumatoide Arthritis zugrunde liegt. Und Sie sehen, dass natürlich klinische Kriterien, also Gelenkbeteiligung, aber Sie sehen auch hier dann nochmal das klinische Kriterium Dauer der Symptome. Aber Sie sehen eben, dass sehr viel Laborkriterien bereits hier in die Diagnosefindung hier eingezogen werden. Das Ganze soll natürlich ermöglichen, dass man frühzeitig den RA-Patienten erwischt und dann eben mit einer Disease-Modifying-Therapie, also krankheitsmodifizierende Therapie durch Methotrexat oder Biologicals beginnen kann, um eben diese desaströsen Gelenkzerstörungen zu verhindern. Hier sehen Sie nochmal auf diesem Dia den zusätzlichen Nutzen, der durch eine kombinierte Bestimmung bestimmt wurde. Das ist hier jetzt ein Modell, wo Patienten nur 2 Wochen überhaupt Gelenkbeschwerden haben. Das ist also eine ideale Situation, die hier in den Niederlanden war, bis sie den Rheumatologen gesehen haben. Sie sehen ja, was ich gezeigt hatte mit der diagnostischen Latenz in Deutschland, da dauert es dann doch wesentlich länger, bis letztendlich eine Diagnose durch einen Rheumatologen gestellt werden kann. Kommen wir jetzt zur nächsten prototypischen Erkrankung, das ist der systemische Lupus erythematodes, Prototyp für die Erkrankungsgruppe Kollagenosen. Das sind doch deutlich unterschiedliche Erkrankungen, auch entzündlich, auch mit zahlreichen Autoimmunphänomenen verbunden, aber hier ist sozusagen ein anderes Krankheitsbild. Die Gelenke sind zwar wohl auch betroffen, aber sie sind nicht erosiv zerstört. Es sind auch unter Umständen Deformierungen sichtbar bei den Gelenken, aber eben nicht eine Gelenkknorpel- und Knochenzerstörung. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Dafür aber, deswegen sind die Erkrankungen keineswegs harmloser, werden sehr stark innere Organe betroffen, zum Beispiel die Niere. Häufiger kann das also auch zu einer diffus proliferativen Glomerulonephritis kommen, der Patient wird dialysepflichtig. Grundsätzlich kann aber fast jedes Organsystem des Menschen betroffen sein. ZNS, Herzbeteiligung, alles ist möglich, Lungenbeteiligung. Es ist Gott sei Dank eine deutlich seltenere Erkrankung. Sie sehen hier eine Prävalenz, die deutlich niedriger ist als bei der RA. Typischerweise eine Erkrankung, die Frauen betrifft. 10-mal mehr als Männer und die auch typischerweise schon im früheren Lebensalter beginnt. Ja, hier nur so, um Ihnen das nochmal zu veranschaulichen, typisches Bild wie aus einem Textbuch. Schmetterlingserythem, typisches Zeichen bei der Hautmanifestation des SLE. Oder hier jetzt eine diffus proliferative GN, da ist natürlich die Niere, wenn viele Nephrone betroffen sind, nicht mehr zur Urinbildung befähigt, also dialysepflichtiger Patient. Was man hier jetzt besonders bei diesen Erkrankungen sucht, sind antinukleäre Antikörper. Antinukleäre Antikörper hat man frühzeitig im Labor, also Mitte des letzten Jahrhunderts, so nachgewiesen durch ein Phänomen, das man in vitro Nukleophagozytose nennt. Da hat man Blut des Patienten inkubiert und durch diese antinukleären Faktoren kommt es zur Phagozytose hier von ausgestoßenen Zellkernen durch Granulozyten. Sie sehen das. So hat man angefangen, um ein empfindliches Testverfahren aber zu haben, hat man letztendlich jetzt andere Methodiken entwickelt, um antinukleare Antikörper nachzuweisen. Das ist die Immunfluoreszenztechnik. Hier mal als Beispiel. Dort werden Tumorzellen, die große Zellkerne haben, mit dem Patientenserum inkubiert. Und wenn antinukleare Faktoren drin sind, werden die sichtbar gemacht, diese Antikörper des Patienten, durch ein tierisches Antihuman-Immunglobulin, das einen Fluoreszenzfarbstoff trägt. Bei der Laborführung werde ich Ihnen das mal demonstrieren, wie das im Labor dann sozusagen abläuft. Die klinische Relevanz. Ja, wir haben es hier mit einem diagnostischen Marker zu tun für den SLE und andere Kollagenosen, zum Beispiel die Sklerodermie, Sjögren-Syndrom. sehr hohe Sensitivität. Das heißt, das ist ein Hauptnutzen der ANA-Diagnostik, wenn keine ANAs da sind, bei einem floriden Krankheitsprozess mit Verdacht auf Kollagenose der Patient, kann ich eigentlich eher daran denken, dass es kein SLE ist. Das ist also eine wesentliche Feststellung. ANAs per se sind nur sehr, sehr beschränkt spezifisch. Ja, sie treten auch bei einer zahlreichen anderen Situation auf, Autoimmunerkrankungen, Tumoren. Bestimmte Medikamente können die ANA-Bildung auslösen. Das ist also wenig spezifisch. Und auch hier wieder, Ältere können betroffen sein, ohne dass sie irgendwas mit einer Kollagenose zu tun haben. Der ANA-Titer ist nicht relevant für die Beurteilung der Krankheitsaktivität. Was man also macht, um mehr Aussage aus der ANA-Diagnostik zu kriegen, man guckt, wogegen sich genau, welche Kernstrukturen sich das eigentlich genau richtet. Und da sehen Sie, dass hier so ein Set von spezifischen Antigenen, doppelsträngige DNA beispielsweise, ist beim SLE sehr, sehr wichtig. Das ist ein sehr typisches und spezifisches Zeichen. Oder andere Antikörper, die haben jetzt hier für Sie hieroglyphische Bezeichnungen, teilweise aus der Molekülart hergeleitet, hier Ribonukleoprotein beispielsweise, oder aus den Initialen des Patienten, der Patient hieß bei dem Smith, und dann hat man das Antigen SM genannt. So. Sie sehen also aus diesem Muster ganz einfach, es gibt verschiedene Kollagenosen, bei denen bestimmte ANAs ganz typisch auftreten. Da hat man natürlich dann eine hohe diagnostische Spezifität. Deswegen geht man dann im Labor so vor, dass man nach einem positiven ANA-Test so eine Differenzierung durchführt. Kommen wir jetzt hier ganz kurz noch zu dem Aspekt, wie monitorisiere ich die Aktivität bei einer Kollagenose über den Komplementverbrauch. In dem Fall der Doppelstrang-Antikörper, die ja ganz typisch beim SLE auftreten, kann ich sogar über den Titer dieser Antikörper auch eine Aussage treffen, wie stark der immunpathologische Prozess aktiv ist. Sie sehen das hier mal an einem Kollektiv von Münsteraner Patienten dargestellt. Je höher der Doppelstrang-Titer war, umso höher war im Durchschnitt auch die Aktivität des Patienten. Und hier die typischen Phänomene, hohe Aktivität von Immunkomplexbildung bedeutet wenig Komplement. Ja, kommen wir jetzt noch hier zu einer Erkrankungsgruppe, die man als Granulomatose mit Polyangiitis bezeichnet. Darum geht es jetzt hier um die sogenannten Vaskulitiden. Man hat früher das Morbus Wegener genannt, heute internationale Bezeichnung GPA. Was ist hier der Hauptprozess? Hier ist der Prozess, dass die Gefäßwand durch den Entzündungsprozess zerstört wird. Nekrotisierende Vaskulitis. Sie können sich vorstellen, wenn das in bestimmten Organen auftritt, wie der Niere, der Lunge, führt das zu desaströsem Gewebszerfall mit entsprechend vitaler Bedrohung des Patienten. Tatsächlich hat ein unbehandelter Wegener eine Prognose wie eine schwere Tumorerkrankung. Wenn man also diesen Autoantikörperprozess nicht stoppen kann, ist das sehr, sehr gefährlich für den Patienten. Gott sei Dank eine doch sehr seltene Erkrankung, die typisch sich an diesen drei Organen manifestiert, Lunge, Niere, HNO, fängt häufig als blutiger Schnupfen an, diese Erkrankung, scheinbar harmlos, aber die Erkrankung schreitet voran. Hohe Rezidivneigung bei dieser Erkrankung festzustellen. Das sind jetzt typische Bilder, hier die Einschmelzung des Lungengewebes, Kavernen, die nekrotisierende granulomatöse Entzündung oder hier die sogenannte Halbmond-Nephritis. Sie können sich hier an dem Bild gut klar machen, warum man das Halbmond nennt, weil das Baumannsche Kapselepithel so halbmondförmig hier proliferiert. Hier ist der Rest vom Glomerulum. Das kann dazu führen, dass innerhalb weniger Tage bis Wochen die Niere aus einer scheinbar normalen Nierenfunktion in die dialysepflichtige Nierenversagen kommt. Bei dieser Erkrankung weist man also die ANCAs nach, Antikörper gegen neutrophile zytoplasmatische Antigene. Die sind also Hinweise auf diese wichtige Erkrankung. Das übergehe ich jetzt mal aufgrund der Zeit. Klinische Relevanz. Wir haben es hier also mit einem Serummarker zu tun für die primären Vaskulitiden. Typisch ist, dass das bei diesen Erkrankungen sind, wo die Kleingefäße betroffen sind, wo die Aorta betroffen ist, finden wir keine ANCAs. Ja? Aber die typischen kleinen Gefäße sind hier dann durch den Entzündungsprozess zerstört. Je nach Ausprägung dieser Vaskulitis gibt es eben verschiedene Marker, die man im Labor dann noch bestimmen kann. Proteinase 3-Spezifität würde dann dafür sprechen, dass es so eine GPA ist. Das ist so ähnlich wie bei den ANAs, wo man auch nach einem gezielten molekularen Antigen fahndet, um dann eine höhere Spezifität in der Aussage zu bekommen. Auch hier gilt, dass man die Titer im Verlauf korrelieren kann mit der Krankheitsaktivität. Das heißt, wir haben einen Marker, den man durchaus im Follow-up bei Patienten, die dann immunsupprimierend behandelt werden, kontrollieren kann. So, wenn Sie mir jetzt noch 2 Minuten gönnen, dann komme ich auch noch zur letzten Erkrankung. Morbus Bechterew ist der Prototyp für die sogenannten Spondylarthropathien. Spondylus, wissen Sie alle besser als ich, Sie sind gerade vom PrEP-Kurs sozusagen befreit und haben das alles noch sehr präsent. Spondylarthropathien haben also als wesentliches Kennzeichen die Manifestation am Achsensklett. Es können auch große periphere Gelenke betroffen sein, wie Hüftgelenk, Sprunggelenk, Kniegelenk, Schultergelenk. Aber das ist anders als bei der RA, die ja typisch auf die kleinen Gelenke geht. Fingergelenke zum Beispiel. Auch eine relativ häufige Erkrankungsgruppe mit 0,5%. Hier steht überwiegend Männer betroffen. Nach neueren Erkenntnissen kann man sagen, gleiche Betroffenheit von Männern und Frauen. Aber bei Frauen verläuft die Erkrankung in der Regel so milde, dass es mit weniger empfindlichen diagnostischen Methoden nicht detektiert wird, der Entzündungsprozess. Da entsteht sozusagen historisch der Eindruck, dass Männer sozusagen prädominiert sind, aber sie sind tatsächlich in der Weise prädominiert, dass ihre Erkrankung schwerer verläuft. Diese Erkrankung ist seronegativ, heißt, Rheumafaktor ist bei dieser Erkrankung negativ. Das ist mit seronegativ gemeint. Und jetzt kommen wir hier zu dem speziellen Laboraspekt. Diese Erkrankungsgruppe hat eine besonders hohe Assoziation mit dem HLA-B27. Das B27 ist ein völlig normales, polymorphes Merkmal auf dem HLA-B-Locus. Sie wissen ja, dass das Teil der immunologischen Individualität ist, das HLA-System. Also ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung, so wirkt sich diese Erkrankung dann aus im Sinne der Versteifung. Das ist hier so eine Bildserie über Jahrzehnte bei einem Patienten. Sie sehen, dass in der hiesigen Bevölkerung 9% der Bevölkerung HLA-B27 haben. Das heißt, wenn ich B27 jetzt bei einem Patienten positiv finde, heißt das nicht, dass er Morbus Bechterew hat. Es heißt aber, in Verbindung mit klinischen Symptomen, die dafür sprechen, zum Beispiel der entzündliche Rückenschmerz, dass es sehr wohl in die Richtung Morbus Bechterew geht. Und Sie sehen, dass man das hier quantitativ als relatives Risiko ausdrücken kann. Ein B27-Positiver hat ein 90-fach höheres Risiko, an einem Bechterew zu erkranken. Und das nutzt der Kliniker tatsächlich in der Differentialdiagnose dieser Erkrankung. Rückenschmerzen haben wir alle, völlig unspezifisch. Der entzündliche Rückenschmerz, der dadurch gekennzeichnet ist, dass in den frühen Morgenstunden ohne körperliche Belastung der Patient wach wird, weil er so Schmerzen bekommt im Rücken. Das ist ein typisches Zeichen. Der für den entzündlichen Rückenschmerz ist schon deutlich spezifischer. Hinzu kommen dann weitere klinische Zeichen, die bei der Erkrankung auftreten, zum Beispiel das Ansprechen auf nicht-steroidale Antirheumatika, Fersenschmerz und so weiter. Und dann würde man das B27 als Marker bestimmen. Wenn das positiv ist, steigt sehr stark durch diese Positivität in Verbindung mit den klinischen Kriterien das Risiko, tatsächlich einen Bechterew zu haben. Und dann würde man auch aufwendige morphologische Untersuchungen anschließen, um dann die Diagnostik abzuschließen. So, das war jetzt ein paar Fortschritte durch die Rheumatologie. Ich hoffe, ein paar interessante Punkte sind hängen geblieben. Und dann bis später.